Hallo Mardo.
Hallo Christoph.
Wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen. Ich glaube, es sind jetzt wie viele Wochen her?
Ich glaube fünf, vielleicht im Mai.
5 Wochen und da war irgendwie die Welt noch ganz anders, oder?
Ja, die Welt war total friedlich eigentlich, trotz Corona irgendwie. Ja, crazy.
Das waren andere Voraussetzungen. Da ist einiges dazwischen gekommen.
Ja. Also ich bin auch ein bisschen sprachlos in dieser Zeit. Eben vor George Floyd war noch Breonna Taylor, die eben bei sich zu Hause war, in ihrem Schlafzimmer, in ihrem Bett, als sie erschossen wurde. Ahmaud Arbery war am Joggen und wurde von zwei mit abgesägten Schrotflinten erschossen. Es gibt so viele, also es ist wirklich, wirklich traurig. Der neueste Fall ist eben der Rayshard Brooks, der betrunken in einem Drive-Thru eingeschlafen ist und schlussendlich endete das mit seinem Tod. Also die Welt war vor 5 Wochen plus minus. Man sieht jetzt viel mehr, man hört jetzt mehr und man ist näher dabei. Es tut mehr weh als vor 5 Wochen.
Erzähl, wie hast du diese Wochen und diese Zeit erlebt?
Es fühlte sich so an, als wäre ich ständig wach. Irgendwie wollte ich nichts verpassen, weil es gab genug Dinge, die irgendwie schiefgelaufen sind. Es war eine anstrengende Zeit, eine traurige Zeit, eine wütende Zeit. Aber es gab auch Momente, die schön waren in diesen 5 Wochen.
Was waren, reden wir zuerst über die schönen Momente?
Die Solidarisierung von vielen. Also es ist einerseits schade, kommt die erst jetzt, weil eben die Geschichte ist in meinen Augen 400 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Und die Solidarisierung hätte auch schon von 10 Jahren oder 20 Jahren oder 100 Jahren kommen können. Aber ich will nicht jammern. Es ist sehr schön, wie viele Leute jetzt offen aufeinander zugehen, Unterstützung und ein offenes Ohr anbieten.
Du hast vorhin gesagt, es wurden Sachen sichtbar, die vorher vielleicht nicht so sichtbar waren. Was denn genau?
Ich glaube, dass die Welt zuschauen konnte, wie schnell man als dunkle, also als schwarze Person in Amerika sterben kann. Ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet, dass man es wirklich sieht, wie das Licht ausgeht und wie das Gegenüber mit den Händen in der Hosentasche, mit dem Knie im Nacken, jedem das Leben nimmt und einer Tochter den Vater, einer Ehefrau, den Ehemann und deinem Bruder, den Bruder. Ich glaube, das hat ziemlich die Augen geöffnet. Es gab auch andere Beispiele, zum Beispiel Eric Garner, der einfach nur einen schwarzen Hut trug und aufgrund von dem erschossen wurde, aber dann hat man es nicht gesehen und das war eine Waffe und das ging schnell. Und bei George Floyd ging es langsam und brutal und qualvoll.
Was hat sich denn bei der Black Community, bei den People of Color in dieser Zeit hier in der Schweiz verändert? Was hat sich getan?
Ich glaube, die Community wurde sichtbarer. Ich gehe vom Standpunkt heraus, dass es in der Black Community auch viele gibt, die unter dem Radar fliegen wollen, nicht auffallen, so gut wie möglich. Es gibt laute Stimmen und es gibt eine große Mitte, die so Probleme irgendwie mit Freunden nur bespricht, aber jetzt nicht irgendwie an Demonstrationen teilgenommen haben in der Vergangenheit. Und jetzt trafen sich alle zusammen und die Freunde aus der Schweiz und die Freunde aus allen Netzwerken und alle People of Color. Also das hat sich verändert. Man ist jetzt nicht mehr irgendwie allein oder irgendwie der übertriebene Aktivist beim Problem, das es gemäß Medien etc. nicht gibt, sondern es ist jetzt sichtbarer und man sieht die Leute, die dabei sind. Und das motiviert vielleicht auch.
Und wie beurteilst du die Diskussion, auch die öffentliche Diskussion, die mediale Diskussion über Rassismus in dieser Zeit hier in der Schweiz?
Ich versuche es, also mich fundamental und auch so gut wie ich kann zu informieren. Das kann ich nicht von den Schweizer Medien behaupten. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, es ist verletzend, es ist einfach... Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder blanke Ignoranz und Arroganz, aber die Schweizer Medien, also allen voran eben der Schweizerische Rundfunk, was die da mit der Arena gemacht haben, ersten Anlauf, da mit SRF 1, mit Herrn K. Und jetzt mit dem Versuch der zweiten Arena zur Information, sie wurde noch nicht ausgestrahlt. Das ist einfach ein Trauerzeugnis, also es ist ein Debakel vom Schlimmsten, dass man da sich nicht Hilfe holt und nachfragt, wie kann man das aufgleisen und sich Zeit lässt, nicht eine Woche, sondern vielleicht 2-3 Monate, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man reflektiert und aufgrund von dem als Kollektiv irgendwie entscheidet, okay, wir wollen das Thema angehen und müssen bei uns selber anfangen, dass diese Ignoranz einfach weiter ausgelebt wird, finde ich einfach krass. Also es gibt Ignoranz, das ist für mich, man weiß es nicht besser und man lebt im Happy Land und man hat es gut mit den Dingen, die man hat und die Dinge, die man möchte und alles ist grün und flauschig, aber das geht schon über die Ignoranz hinaus, also über das Nichtwissen. Es gibt viele Stimmen, die sich erhoben haben, die Kritik geäußert haben und ihnen eine Blaupause übermittelt haben, wie sie das Thema angehen könnten, aber sie wollen nicht, sie machen das nicht und das zeugt in meinen Augen von einer gewissen Arroganz.
Der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, der Black Community und allen anderen Communities.
Genau. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob eben der Sender seine Community unterschätzt, also seine Zuschauer, ob er findet, leicht verdaulich ist gut. Wir geben den Matsch und Babybrei gemischt mit SVP, einem Comedian, einer Polizistin und das können sie dann verdauen. Weil ich denke, die Gesellschaft wäre bereit, eine richtige Debatte zu führen. Und die Bereitschaft der Menschen ist da, man lebt in der Realität, in der es halt eine Durchmischung gibt, aber dass das Fernsehen noch und die Medien noch nicht bereit sind, diese Realität anzunehmen, finde ich, zeugt von einer Arroganz.
Hast du mir, Mardo, vor etwa 5 Wochen eben deine Geschichte erzählt, deine Geschichte zu dir und der Schweiz, Geschichten von subtilen und manifestem Rassismus. Du hast auch dir sehr viele Gedanken gemacht in diesem Gespräch über die Formen von Rassismus hier in der Schweiz. Jetzt frage ich dich, ist denn dieses Gespräch für dich so noch gültig?
Ja, es klingt vielleicht ein bisschen bunt gefärbt, aber ich finde es momentan eine crazy Perversion von vor 5 Wochen. Es ist, alles ist mehr, alles ist schlimmer, alles ist verletzender. Die Leute nehmen kein Blatt mehr vom Mund. Man wird in der Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr angegangen. Leute, die früher geschwiegen haben, äußern sich jetzt, sei es jetzt positiv oder noch negativer. Es ist eine wirre, aber vielleicht notwendige Zeit, dass auch die, die nicht wollen, sich dieser Thematik stellen müssen, im guten wie auch im schlechten Sinne.
Das heißt, wir können jetzt in diese Geschichte einsteigen?
Wir können jetzt in diese Geschichte einsteigen, ja. Es gibt auf Berndeutsch das schöne Wort hässig, also hassig. Das ist ein Wort, das ich sehr irgendwie spannend finde. Es beschreibt zum Teil eben auch unseren Gemütszustand. Irgendwie funktionieren wir in der Gesellschaft, können uns eingliedern, Aber zwischendurch kommt irgendetwas, also jetzt. Würde man vielleicht im Kontext sagen, eine Mikroaggression oder irgendein Parlamentarier oder ein Politiker sagt irgendwas Absurdes, Dummes, Menschenverachtendes und dann wird man schnell hässig. Also dann wird man wütend. Und das finde ich eigentlich ist nicht schlecht. Die Frage ist natürlich eben, wie man das wütend sein kann, in Energie umwandeln kann, also positive, also Hässigkeit vielleicht so gesagt, und das nach vorne bringen kann, eben irgendwie das ansprechen kann und nicht irgendwie das aus dem hässig Hass wird, weil wenn aus hässig Hass wird, dann kommt es nicht gut. Das hat die Geschichte mehrmals gezeigt. Und ich denke, dass die Generation, in der ich aufgewachsen bin, mit der ich Fußball gespielt habe, mit den Frauen, die ich kennengelernt habe und den Jungs und den Müttern und Eltern, dass man irgendwie hässlich ist, dass es nicht besser wird oder besser, dass es besser sein könnte. Mein Name ist Mardoshe Kabengele, ich bin 25 Jahre alt, frisch geworden, lebe seit 22 Jahren in der Schweiz, 23 Jahren neu eben in der Schweiz und habe 5 Geschwister, 2 Brüder und 3 Schwestern. Meine Eltern stammen beide aus Kongo, die Demokratische Republik Kongo, es gibt ja noch die andere, die Republik Kongo. Ich arbeite im Bereich vom Erwachsenen-Kinderschutz, nicht die KESB. Die KESB gibt uns Aufträge und wir versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Also sprich, wenn irgendwie sich der Nachbar meldet, weil irgendwie die betagte Großmutter von nebenan Schwierigkeiten hat mit Einkauf, Rechnungen, Betreibungen oder Gesundheit, kann eben die Person mal sagen, ob wir nachschauen können. Und das machen wir dann auch meistens und fragen mal subtil nach, ob alles okay ist. Und ich schaffe da im Front-Office-Bereich und versuche, die Person mal abzuhören und an andere Stelle verweisen oder sie vielleicht in unseren Prozess einzugliedern. Ich versuche mich so gut wie möglich zu engagieren. Das ist nicht das Einfachste, aber der Anfang war ziemlich einfach. Ich war bei der Reitschule an einem Samstagabend oder einem Freitagabend. Es gab im Dachstock eine Veranstaltung, irgendwas mit Hip-Hop. Und ich war da irgendwie allein gestrandet. Meine Familien, also meine Geschwister waren dann schon weg. Und zu der Musik von Biggie Smalls sah ich da eben den Ugi, den Ur-Gültekin, und wir fingen ein Gespräch an. Das Gespräch dauerte dann bis zum Morgenaufgang und es kamen immer wieder verschiedene Leute dazu und ich wurde dann eingeladen für ein Sounding Board. Ab da ging es los, Step by Step. Ich bin ein totaler Teddybär im Alltag, also mich bringt nichts auf die Palme. Aber wenn es dann eben so um Fragen von also Politik, Rassismus, Gender Gap und alles geht, dann kenne ich meistens fast keinen Kompromiss. Eine Kollegin fragte mal in einem Chat nach, wie, also sie ist Lehrerin, muss ich vielleicht noch sagen, sie ist Lehrerin in einem Quartier in Westbern mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationsvordergrund. Und da gab es irgendwie bei einer Veloprüfung mit Polizisten so ein bisschen etwas, das sie irritiert hat. Das somalische Mädchen wurde irgendwie rausgenommen und der Polizist fragte sie, ob man in Somalia links oder rechts fährt mit dem Velo, also irgendwie ein 9-jähriges Mädchen. Und sie fuhren der hinten nach und korrigierten sie. ständig. Das fand die Lehrerin neben meinen Kollegen nicht okay. Und sie wollte es mit uns in einem Gruppenchat besprechen. Und da wurde es mal wieder zum Thema. Und ich dachte, ich halte mich zurück und schaue mal, was passiert. Und es zeigten sich relativ schnell die Fronten. Also irgendwie hatte jemand, also jeder hatte etwas zu sagen. Ob das jetzt klug war oder dumm, spielte nicht eine Rolle, sondern jeder wollte sich äußern. Es gab klar Seiten pro Mädchen, eben das somalische Mädchen. Aber dann gab es eben auch noch Seite pro Polizei. Ja, also man weiß ja nicht, ob in Somalia die Leute anders Velo fahren oder sonst was. Und ja, also der Polizei jetzt Rassismus unterstellen, finde ich irgendwie falsch oder verwerflich. Die machen doch nur ihren Job. Und da kam es eben auch in meinem Kollegenkreis, eben der hauptsächlich, also zu einem großen Teil aus Personen aus Hattiesville, Hindubank, Rauchtu und so besteht von früher, im Detail von früher, dann kam es eben zu großen Reibereien. Für das Verständnis eben, warum vielleicht ich so bin, wie ich bin, oder warum ich so eine Sicht habe auf die Schweiz, wie sie so ist, warum ich mich engagiere, muss man wirklich, glaube ich, zuerst an der Wurzel anfangen. Und die Wurzel geht bis ins Kongo, also in die Demokratische Republik Kongo. ...1997 flüchteten wir in die Schweiz, weil mein Vater sich als Jungspund journalistisch gegen den damaligen Diktator Mobutu äußerte, mehrmals. Das war am Anfang natürlich total cool, weil verschiedene internationale Organisationen wurden auf ihn aufmerksam, wie die UNO, Amnesty International und andere. Und somit schrieb er Berichte von den Anschlägen, von der Repression von Menschen. Ja, die Freiheit der Journalisten wurden da total eigentlich eingestellt. Und mein Vater macht es weiter, also er ging bewusst das Risiko ein, bis man uns eben auf dem Radar hatte als Familie Kabengele. Und somit gab es dann eine, nicht gerade eine Nacht- und Nebelaktion, aber es ging mehrere Tage und mehrere Nächte, bis wir dann mal einen Flughafen erreichten und Amnesty International holte uns dann mit verschiedenen Familien, mit anderen Familien in die Schweiz.
Hier hatte Mobutu residiert, im Lausanne-Luxushotel Beau Rivage. Seit dem 15. August weilte Mobutu und seine rund 20-köpfige Entourage in der Schweiz. In Lausanne hatte sich Mobutu einer Krebsoperation und einer Chemotherapie unterzogen. Mobutus Visum war vom Schweizer Außenministerium insgesamt 4-mal verlängert worden. Seine Anwesenheit war in der Schweiz und im Ausland zunehmend auf Kritik gestoßen. Die Hotelrechnung belief sich auf satte 900.000 Franken. Für das Hotel Beau Rivage zumindest war der Aufenthalt Mobutus keine Belastung.
Wenn wir früher, jetzt ist es kein Thema mehr, aber wenn wir früher von Mobutu sprachen, passierte etwas Lustiges. Meine Eltern fluchten, das ist etwas, das machen sie nie von den Kindern. Nie. Never ever. Egal, ob irgendwas jemand auf den großen Zeh gefahren ist und sonst. Meine Eltern habe ich nie gehört, also hört fluchen, außer wenn es um Mobutu geht. Ich
pense pas que c'était notre rôle de juger de l'opportunité ou pas d'accueillir ce chef d'État.
Es ist nicht an uns, über Mobutus Rolle zu urteilen, zumal die Schweiz seine Anwesenheit tolerierte. Der Gast ist gekommen, hat seine Rechnungen beglichen und ist wieder gegangen. Damit ist unsere Arbeit beendet.
Weil der hat das Land dermaßen in den Ruin getrieben, dass eben mein Vater keine andere Möglichkeit sah, als das zu berichten. Das war der Anfang. Also ich komme, ich glaube, das sagt auch schon viel eben zu meinem Vater und vor allem meiner Mutter, die das ohne Wenn und Aber unterstützte und auch eben systemkritisch war. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt in meinen jungen Jahren eben vielleicht ein bisschen rebellisch bin. Wir Wir haben eins der letzten Flugzeuge erwischt, das nach Europa flog. Wir kamen in Genf an und mein Vater fand Genf super. Man redet da Französisch. Alle sind da strikt und tiptop, Swissness und Uhren und Lacklemmer und alles Mögliche. Und dann hieß es eben, wir müssen nach dem Kanton Bern. Und wir kamen mit anderen Familien an und die durften in Genf bleiben. Aber Kabengeles mussten nach Bern. Meine Eltern bekamen die Krise, weil irgendwie da Schweizerdeutsch und so Zeugs und whatever. Wir kamen nach Hallenbrücke, waren da dort 2 Jahre in einem Zimmer mit einer anderen Familie und x Doppelbetten. Von dort aus ging es dann eben nach Kirchberg und von dort nach Hindelbank, also beziehungsweise Schleumen. Mein Vater und meine Mutter lernten sich in der Uni kennen. Mein Vater interessierte sich einfach für die allgemeine Gesundheit und war eben so ein bisschen ein Menschenrechtsaktivist. Meine Mutter hat in Kongo Drogeriefachfrau studiert. Als wir in die Schweiz kamen, war es dann klar, mein Vater muss dann weitergehen, da schon die Beziehungen zu Amnesty International und der UNO dermaßen gut waren. Entschieden meine Eltern, dass er den Weg weiterführt, hat dann das Studium von Neuem angefangen, weil eben das nicht gültig ist in der Schweiz, was in anderen Ländern erreicht wurde. Ja, er hat dann in dieser Zeit von eben, wo wir in Kirchberg waren und in Hindelbank, also Schleumen, hat er das Studium wieder von Neuem angefangen, hat den Doktortitel unterrichtet in der Universität von Genf, war auch in der Universität von Sitten und unterrichtet allgemeine Gesundheit und Menschenrechte. Also sprich, wie kann man die Würde der Menschen oder der Person, die man behandelt, so gut wie möglich wahren. Und meine Mutter war in dieser Zeit zu Hause und sie hatte definitiv den härteren Job mit 6 Kindern. Die Hälfte war hochpubertieren, also wir waren schreckliche Kinder. Wir kamen auch zu einer Zeit, zum Beispiel in Kirchberg an, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern in Kirchberg ankamen. Kirchberg ist so ein bisschen Hochlebe das Bünzlitum, aber auf eine sympathische Art und Weise und war sehr wohlwollend. Und ja, dann hatten wir Kontakt mit Türken, Kurden, Tamilen, also Leute aus Indien. Und meine Eltern fühlten sich dort total wohl. Also mein Vater schwärmt heute noch, dass er zurück nach Kirchberg will. Es gab auch in der Nachbarschaft eine Familie aus Bosnien, glaube ich, und meine Eltern reden von denen, als ob sie also unsere Cousins wären, und das ist super, also ich finde das total sympathisch und die Zeit hat natürlich zusammengeschweißt. Kirchberg war extrem gut zu uns, weil sie sich aufrichtig am Leben teilhaben wollten. Die Leute, die wir dort antrafen, wollten irgendwie mit uns in Kontakt treten, wollten uns unterstützen, wenn nötig, wenn nicht, dann wäre es ja, sie machen ihr Ding, wir machen unser Ding. Es war extrem entspannt, es spielte eigentlich eben nie eine Rolle, von wo man kam, man war da. Und ja, vielleicht war das der große Vorteil, dass wir die Ersten waren. Also wir mussten abgeschottet von irgendwie Landsmännern und Landsfrauen die Sprache lernen. Wir mussten lernen, uns zurechtzufinden. Wir mussten lernen, uns zu verteidigen. Und was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig finde, ist auch irgendwie, dass man sich extrem Mühe gab, weil man eben der erste dunkelhäutige Mensch war. Sie sahen. Und wenn man es verspielt, dann haben wir es für alle verspielt. Und dass das irgendwie jetzt auf den Schultern von meinen Geschwistern schwerer lastete, eben irgendwie einen guten Eindruck zu machen, gepflegt zu sein, höflich zu reden, pardon, excusez-moi, und darf ich kurz durch und ja nicht aufzufallen. Man hat irgendwie ein stilles, kollegiales Abkommen, dass eben wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie unter dem Radar zu fliegen. Und das war meinen Eltern ein großes Anliegen, kein Stress mit der Polizei, nicht irgendwie groß aufzufallen. Andererseits, von der anderen Seite kam irgendwie immer wieder Interesse und dann zeigte man vielleicht irgendwas. Und das war irgendwie, ja, noch ein cooles Spektrum, in dem wir aufgewachsen waren. Also es war ein Geben und ein Nehmen. Also es gab beides. Es gab beides Momente, als wir da eben Vorzeige Ausländer sein mussten, weil wir eben die Ersten waren in diesem Dorf. Und es gab Momente, wo wir also einfach sein konnten, wer wir waren, halt alleine. Ich glaube, jetzt bei mir rührt meine Hässigkeit oder eben die Art, wie ich bin, schon aus irgendwie, wie soll ich sagen, vorhin habe ich gesagt, eben es war ein Geben und ein Nehmen als Kind, aber da waren natürlich all die Efforts von meinen Eltern, von meinem Umfeld nicht eingerechnet. Und jetzt sehe ich das ein bisschen, also meine Eltern alles leisten mussten, komme was wolle, eben dass meine Geschwister irgendwie sich verstellen mussten, um irgendwie akzeptiert zu werden. Dass eben auch die Nachbarn und unsere Cousins, Anführungs- und Schlusszeichen, aus Türkei und Bosnien und alles Mögliche, eben alle Menschen, die nicht ins Schema passten, mussten sich irgendwie anpassen auf Biegen und Brechen und Teufel komm raus, sei doch jetzt schweizerisch und sei dankbar. Und ich glaube eben im Alter hat sich jetzt irgendwie ein Frust in mir irgendwie manifestiert, kann man vielleicht sagen, einfach aus leeren Versprechungen, weil man kann diese Erwartungen nie ganz erfüllen, egal was man macht. Also aus dem Geben und Nehmen, das ich irgendwie als Kind verspürt hatte, sah ich dann irgendwie hinter die Kulissen und eben auch verletzliche Gespräche mit meinen Eltern und Geschwistern, merkte ich dann irgendwie so, alla, hey, das ist eigentlich nicht okay. Und dann habe ich mich auch hinterfragt, so aller, ja, wart mal, du warst in dieser Bubble eben wohlauf behütet, die deine Eltern zurechtgemacht haben und vielleicht x Leute, x Situationen heruntergespielt haben und du hast es irgendwie geschluckt. Ja, und dann hinterfragte ich mich, also ich habe die zweite Schule wiederholt, weil es hieß, ja, ich bin noch nicht so weit und dann dachte ich, ja, okay, wiederhole ich die zweite Klasse. Und dann ging ich eigentlich als recht guter Schüler in die SEC. Und dann nach einem Jahr hieß es, ja, aber lieber ein guter Realschüler als ein schlechter SEC-Schüler für den Mardoché. Und dann dachte ich auch, ja, das stimmt doch eben. Dann bin ich doch in der Realschule gut unterwegs. Und das war ich auch. Ja, dann ging es weiter. Ja, Herr Kabengeli, wollen Sie nicht noch ein Zwischenjahr machen? Und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Also mach doch noch ein Schuljahr und bewarb mich dann auch auf verschiedenen Stellen. Und jetzt in der Retrospektive hätte ich mich vielleicht mehr einsetzen müssen und vielleicht sagen, ja, also warum denn? Kann ich den Stoff nicht irgendwie aufholen? Ist es wirklich ein Defizit? Ja. Also ich bin total nicht ein Mensch, der irgendwie alles auf meine Hautfarbe schiebt. Lange habe ich auch so gelebt, als ob meine Hautfarbe keine Rolle spielt, aufgrund von meinem Umfeld. Aber es gibt halt, also mit der Zeit oder mit dem Älterwerden merkt man dann, okay, das ist jetzt, da habe ich einen Fehler gemacht. Und da gibt es noch Beispiele oder gewisse Sätze, die einem einfach irgendwie sauer aufstoßen, wo man dann merkt, okay. Was wirst du mir jetzt genau sagen? Warum kann ich das nicht? Warum darf ich das nicht? Warum passiert das jetzt gerade von außen mit mir? Warum kann ich da nicht selbst bestimmen? Oder warum darf ich da nicht mitmachen? Also die Versprechen, die disziplinieren und man wird auch so ein bisschen eben das ist ein gutes Verhalten, das wird belohnt mit nichts, und das ist ein schlechtes Verhalten, das wird bestraft. Es ist irgendwie so, als ob man ständig in einem Schulterblick leben müsste, also mit dem Kopf nach hinten gewandt und irgendwo auf dem Balkon ein Grossi ist, das einen beobachtet und sagt, ja, das war ein gutes Verhalten, mach weiter, oder eben, nein, das war nicht gut, komm her, du kommst jetzt eine Rüge. Und das macht mit der Persönlichkeit eines Menschen in meinen Augen relativ viel, wenn man eben nicht wie die anderen einfach nach vorne schauen kann und eben die Welt ist vor mir und man muss immer schauen, okay, ist da irgendwas, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Und ich glaube, jetzt bei meinem Beispiel löst es eben wirklich so ein bisschen, ja, das Engagement aus, weil ich finde, das ist irgendwie ein Zustand, oder ich nicht finde, sondern auch schon gehört habe von eben Familien, Freunden und anderen Leuten, die so leben mussten, dass sie halt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung extrem gestört wurden, dass sie sich nicht entfalten konnten, so wie sie eigentlich sind oder sein wollen. Zum Beispiel meine Eltern eben mussten sich extrem anpassen. Also meine Eltern, also meine Mutter vor allem, legte extrem Wert, dass wir eben wirklich unter dem Radar fliegen, weil sie hat uns mehr oder weniger alleine aufgezogen. Wir hatten immer kurze Haare, also die Haare wurden immer kurz geschnitten. Meine Mutter ging in die Brocki und kaufte Dockers, das sind so Altherrenhosen, und schicke Schuhe, und wir waren immer overdressed, einfach so, dass man uns ja nichts irgendwie sagen könnte, also konnte, hey, sind irgendwie Leute aus dem Asylantenheim. Und ja, es ist halt irgendwie so eine Repression, die da stattgefunden hat. Meine Eltern eben, ich habe jetzt heute recht krauses Haar. Meine Mutter wünscht sich nebst dem, dass ich eben den Schweizer Pass mache, auch, dass ich meine Haare schneide. Einfach aus der Norm heraus eben, hey, ich will nicht, dass mein Sohn irgendwie etwas zustößt, aufgrund von irgendwas. Bei meinen ältesten Geschwistern schluckten meine Eltern ziemlich alles. Da hieß eben, ja, Realschule, am besten irgendwie einen tiefer gestellten Job, und man schluckt eigentlich ziemlich, also vieles. Vieles hat man eben mitgetragen oder ja, einfach mitgenommen. Bei mir schluckte man ein bisschen weniger, ich bin das vierte Kind, und bei meinen kleinen Schwestern ließ man sich nicht mehr so viel gefallen. Es hieß eben bei ihr, ähnlich wie bei mir eben, so alle, ja, Liebe, eine gute Sekundarschülerin als eine schlechte Gimmi-Schülerin. Und meine Eltern sagten dieses Mal einfach so, nee, machen wir nicht. Also nee. Und sie ist dann ans Gymnasium gegangen, hat abgeschlossen. Aber da ich als großer Bruder musste sagen, es war auch mit sehr viel Arbeit und Leid verbunden. Also sie musste immer irgendwie ein bisschen mehr beweisen. Das ist auch etwas, das sie mir gesagt hat, das sehr schmerzhaft ist. Sie musste immer ein bisschen mehr zeigen. Sie musste immer pünktlicher sein als die anderen. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich kann sagen, ich habe für mich aus persönlicher Sicht immer 100% gegeben. Vielleicht wurde das von anderen als 80% wahrgenommen. Und ja, mein Weg wurde ein bisschen fremdbestimmt, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass eben die nach mir kamen, sich nicht mehr so viel gefallen ließen. Meine Anschauung der Schweiz ist es so, eben, dass die Schweiz gerne anders sein würde wollen, wenn sie könnte. Aber wie ich festgestellt habe, ist das eigentlich ein kleiner Teil, der wirklich grundauf widerlich rassistisch ist. Das ist der Teil, der eben irgendwie einem jungen indischen Mädchen im Zug irgendwelche Schimpftaten an den Kopf wirft, obwohl sie nur da saß. Oder ich glaube, das ist das rassistische Wesen, das eben man vielleicht mit der Muttermilch aufnimmt. Dann gibt es halt noch das rassistische Verhalten. Das Verhalten, das man sich abgeschaut hat, eben jetzt dem dunklen Baby, also dem dunklen Mitschüler, schmeißt man irgendeinen Stein an, weil das die anderen auch machen, oder man sagt gewisse Sachen, oder man weiß, okay, mit dem bringt man ihm aus der Fassung oder aus der Kontenance. Eben, das sind eben auch die herzigen rassistischen Grossis, sehr salopp gesagt, die eben kommen und sagen, hey, du bist ein herziger Niggerbub und so. Da man denkt, ja, scheiße, fuck, das bekommt man nicht mehr raus, irgendwie. Die haben das so fest drin, für sie ist das die Welt. Und das sind eben auch die Mohrenkopfverteidiger, die da kommen und sagen, nee, das ändern wir nicht. Oder die an der Fastnacht Blackfacing, die sagen, nee, das ändern wir nicht, mit dem sind wir aufgewachsen. Das finde ich eben ist das rassistische Verhalten, das tief in vielen. Also das eine ist, dass das Wesen ist in wenigen drin, aber das Verhalten ist in sehr vielen drin. Da gibt es für mich noch das Dritte, und das sind die rassistischen Äußerungen, die verletzen. Und die sehr tief verletzen, weil man meistens nicht davon ausgeht, dass man, also dass die Person zu so Sachen in der Lage ist oder so unreflektiert ist, so aller, hey, überleg mal uns. Irgendwie, es kann alles sein, also sei es jetzt irgendwie ein schlechter Witz oder irgendwie auch vielleicht sexualisierend, so aller, ja, eben, ja, großer Mann aus Kongo, großer Schwanz oder so, irgendwas. Das kann alles Mögliche sein, wo man einfach denkt, so, hey, also von dir hätte ich jetzt mehr erwartet. Oder eben so, hey, also muss das jetzt sein. Pro Segment habe ich irgendwie ein halbes Jahr mit Leuten geredet und philosophiert, und jetzt momentan eben auch das, was mich vor allem hässlich macht, ist der strukturelle Rassismus. Weil das ist eine Mischung aus allem. Das ist sozusagen der Dunkelwink, also der blinde Fleck der Schweiz, den man sich nicht eingesteht. Das ist irgendwie das Grossi, das 92 ist, noch Auto fährt und alle sagen, ja, das ist kein Problem. Das sind die Toten, die man jetzt in anderen Ländern zum Beispiel in Kauf nimmt, um das Gesicht zu wahren. Und der ist brutal. Also der macht Leute fertig. Also wenn man das Gefühl hat, man kämpft da gegen Goliath und ist nicht einmal David, sondern irgendwie eine Hauskatze, das. Und dann ist man auch ständig auf der Flucht, also.
Well, we asked 406 banks to report to us if they had or not any funds from Mobutu and his family or associated persons. And out of these 406, we got 6 banks which responded positively. All the rest said we have nothing. And those 6 have funds in the equivalent of altogether 4.8 million Swiss francs. So it's a fairly moderate sum compared with all the billions that rumors have claimed to be here in Switzerland, or which the Zaire government recently mentioned that they suspected would still be around.
Es ist auch verrückt, also auch im beruflichen Kontext gab es auch Situationen, wo jemand sagte, also an den Chart kam und irgendwie frag, also mein Name stand da, Mardoshe Kabengele. Er schaut auf mein Namensschild und sagte dann, ah, okay, Demokratische Republik Kongo. Ein älterer weißer Herr. Und ich sagte, ja, okay, krass, von wo wissen Sie das? Und er sagte, ja, ich habe gedient im Kongo unter Mobutu. Und dann, ja, Dankeschön. Jetzt kommt so Pieps dann, fick dich. Ja, Salah, ja. Und jetzt? Das ist schwer. Ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich mich sehr gut verteidigen kann und auch verteidigen weiß. Aber für andere Leute ist das wirklich die Hölle. Wenn man wenn man irgendwie von Amt zu Amt geschickt wird oder wenn man in einer Woche irgendwie 4-5 Mal kontrolliert wird, und das ist jetzt kein Witz, das passiert in unserer schönen Schweiz. Ich bin von dem, eben, ich habe irgendwie durch Glück die Werkzeuge gelernt, oder vielleicht, da ich irgendwie in Kirchberg zu den Pionieren gehörte, habe ich gelernt, mich zu verteidigen, und vielleicht strahle ich das auch aus, dass ich nicht das einfachste Opfer bin, aber für andere, die irgendwie vielleicht mit sich selber zu haben haben, mit der Frage der Identität noch stärker als ich zu haben haben, und dann kommt auch noch die Struktur dazu, dass irgendwie deine Kinder weniger wert sind oder ja, eben, bist doch mal froh, bist du hier überhaupt, und alles andere.
We're saying their names. We're being loud.
Eben, also auch ich als dunkelhäutige Person, die sehr viel abbekommt, hinterfrage mich natürlich auch, wenn ich irgendwie mit anderen Kulturen in Berührung trete. Und wenn jetzt, und die Haltung, die viele in Institutionen haben, und die Frechheit zu sagen, wir haben das Problem, das ihr alle habt, nicht, das finde ich höchst problematisch und gefährlich. Zu sagen, man ist über allen Vorwürfen erhaben und ja, nichts dagegen machen, also die Ignoranz. Und ich glaube, Ignoranz, mit dem bringt man mich wirklich auf die Palme. Zu sagen, nicht mal einzugestehen können, hey, okay, wir haben vielleicht da und hier ein Problem, was dann auch nicht stimmen würde, jetzt bei dem Beispiel. Aber nicht mal den Mund zu haben, ja, okay, wir schauen da mal hin, das wird dann so schnell so gefährlich. Ich denke, es passiert momentan eben eine Bewegung in das Gegenteil. Da, wo früher Leute sagen konnten, irgendwie Offiziere oder Geschäftsleiter, CEOs, nein, nein, das ist nichts, da stehen jetzt eben Leute von außen auf und sagen, nee, also mit dem geben wir uns nicht zufrieden. Und das Schöne ist, auch Leute von innen stehen auf und sagen, hey Chef, das ist Bullshit. Und die Leute, die aufstehen, das sind zum Teil eben Betroffene oder Alliierte, also irgendwie Leute, die da mitziehen, oder einfach auch aus dem Gewissen heraus irgendwie nicht hinter so Lügen stehen können. Und ich denke, aufgrund dessen, dass eben viele jetzt so Gespräche wie ich mit meinen Freunden und Eltern vor allem gehabt haben, eben über Rassismus, über Verletzlichkeit, über Stärke, über Trauer, über Wut, aufgrund von dessen lassen wir uns nicht mehr so runterbuttern. Also das ist vorbei. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine große Stärke, dass man irgendwie unterschätzt wird. Also die Leute, die damals schon irgendwie mit den rassistischen Methoden oder seit der Kolonialzeit immer wieder das Gleiche predigen, die stößen jetzt auf, wir nehmen denn die Energie unserer Eltern und unseres Umfelds mit und wir hauen die dermaßen das um die Ohren. Ja, also ich, das ist etwas, das ich vor allem bei meinen kleinen Geschwistern sehen, die lassen sich nichts mehr gefallen. Das ist crazy. Sie haben ein ultra diverses Umfeld. Eben, es spielt keine Rolle, ob du Schweizer bist. Also wirklich nicht sloganmäßig, so wie viele das irgendwie gerne auf ihrer Internetseite schreiben, sondern die leben, auf Berndeutsch gesagt, der Scheiß. Und das ist wirklich, also ich liebe es auch, aber von außen, es ist so schön von außen zu betrachten, und da mache ich mir eigentlich keine Sorge, weil ich habe das Gefühl, irgendwann sind sie da mit dem Rücken gegen die Wand. Ich hoffe inständig, dass bis dahin es nicht irgendwie zu einem Eklat gekommen ist oder dass es ein Eklat braucht, dass Leute irgendwie ihr Leben lassen müssen oder sonst sowas. Ich denke eben, dass unsere Generation, also da unsere Generation ist jeder, der sich mit dem auseinandersetzt, mittlerweile wirklich stark unterwegs ist. Dass man sich informiert, dass man sich verbindet, dass man über eben Dinge spricht, über die sich früher unsere Eltern oder andere Menschen keine Gedanken gemacht haben und dass wir aus Gemeinschaft, aus diesem Es, was noch keinen Namen hat, eine unglaubliche Energie schöpfen und dass es nicht mehr so leicht wird, die Leute zu unterdrücken.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.